Du irrst ziellos durch den Januar. Welches Rennen willst du fahren? Welchen Marathon? Sollst du jetzt deine Intervalle fahren oder doch keinen Bock? Scheiße, jetzt schneit's. Ach komm, steig ein. Setz dich zu uns, Sitzheizung läuft und Trash Talk ist an. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und der Besenwagen wird natürlich wie immer angeschoben von Rafa.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Besenwagen fährt mit der Unterstützung von Athletic Greens, dem Smoothie zur Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Egal ob Winterschlaf oder VO2 Max vom Kolibri, Athletic Greens schafft die Grundlage. Wie geht's, was bringt's? Morgens das Pulver mit kaltem Wasser in der eigens dafür gelieferten Flasche anschütteln und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Schmeckt gut, macht satt, enthält fast keinen Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und das Ganze in veganer, gluten- und laktosefreier Form. Du fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause. Ganz ehrlich, es geht einfach schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuschmeißen. Die Formel ist nicht nur durch Besenwagenfahrer, sondern auch Kodiakbären und Kolibris getestet und für Leistungssportler zertifiziert. Geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sicher dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl. athleticgreens.com/besenwagen for the win.
Aha. Pass auf. Rainbow Facts. Weißt du? Richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. Hör zu. Rainbow Facts.
Professor Rainbow hat sich endlich mal wieder Gedanken gemacht und es geht auch um euch beide. Wie immer sind ein paar Tiere die Protagonisten der neuesten Forschungsergebnisse und ihr beide werdet dann wieder mit den Tieren verglichen, dass man sich das gut vorstellen kann, wie verschiedene Radfahrtypen ihren Stoffwechsel nutzen. Es ist die Zeit der Winterpause und jetzt geht es darum, wieder fit zu werden und die Kilos der Off-Season loszuwerden. Stauf, dein Thema. Und es gibt da halt, wie gesagt, verschiedene Beispiele im Tierreich, wie Tiere den Stoffwechsel ankurbeln. Und wir gehen mal, gerade auch für dich, Andi, jetzt zum ersten Beispiel, dem Kodiakbären. Kodiakbären werden auch Metabolic Magicians genannt. Und wer jetzt...
So wurde ich auch früher mal genannt.
Ja, da siehst du es. Wer jetzt gleich Interesse bekommt, der muss sich auf jeden Fall mal die Fat Bear Week Competition in Brook Falls im Nationalpark in Alaska angucken. Ich habe das selber gerade gegoogelt. Das gibt's wirklich. Und da wird einfach so im Herbst, bevor die Bären Winterschlaf halten, eine Competition abgehalten, wo Leute den fettesten Bären wählen. Anhand von Fotos. 2020 hat Bär 747 gewonnen. Er ist erstaunlich fett. Es gibt gute Fotos von ihm. Ich erkläre euch jetzt mal, wie so ein Tier sich vor dem Winterschlaf verhält. Ihr müsst wissen, 7 Monate pennen die dann nur. Ne? 7 Monate. Also, was musst du vorher machen? Richtig hart fressen. So, Bär 747 wurde beobachtet, wie er pro Tag 30 Lachse gefangen und gefressen hat. Wir gehen so von 2,5 Kilo Lachs pro Lachs aus. Also reines Fleisch. Das wären so 70 Kilo Fisch. 1200 Kalorien pro Fisch sind 84.000 Kalorien am Tag, Bär 747. Ich kann eigentlich gleich das Beispiel verdeutlichen. Das wäre nämlich für dich, Andi. Wir haben jetzt mal vereinfacht auf 100 Kilo gerechnet. 11 Kilo Lachs pro Tag. Kriegst du hin? Also für den Bären sind das 60.000 Kalorien am Tag im Schnitt, so Bär 747 haut sich ein bisschen mehr rein, wären so 9.500 bis 11.000 Kalorien für dich an Lachs pro Tag.
So 11.000 Kalorien, da bist du schon so ein bisschen in der Größenregion von so einem, hier so die Leute, die so LKWs ziehen und Steine schmeißen und sowas, ne? Also diese, das sind ja, wie nennt man die nochmal? Diese Kraftsportler, die dann so extreme Sachen machen.
Ja, mir fällt
also
es
sind jetzt keine Bodybuilder. Also Bodybuilder, Ahnung, die sind ja so ungefähr bei 6.000 bis 8.000 Kalorien, Kilokalorien pro Tag. Und dann so die Typen, die jetzt hier so wirklich so Weltrekord im Kreuz heben oder irgendwelche schweren Steine in Skandinavien hochheben, die sind schon über 10.000 Kilokalorien. Das ist gar nicht so einfach, so viel zu essen. Ich habe das auch mal versucht, tatsächlich so gezielt zuzunehmen, als ich noch so mehr Kraftsport gemacht habe, jetzt so nach dem Radfahren. Ich fand das nicht so einfach. Und dann so richtig viel, da sagen auch alle von diesen Leuten, das ist eigentlich das Schwerste. Das Training am Tag ist gar nicht so das Problem. Das ist nach einer Stunde erledigt so ungefähr. Aber du musst halt den ganzen Tag essen und du musst auch teilweise nachts aufstehen, um überhaupt über den ganzen Zeitraum so viel Kalorien zuzunehmen. Also Respekt vor dem Bären, dass der das so einfach so schafft.
So ein Bärenlife ist nicht einfach. Und jetzt kommt halt der absolute Abfuck. Der Bär legt sich dann hin und schläft 7 Monate. Der wacht dann auf nach der Zeit mit totalem Nierenversagen. Weil da passiert ja gar nichts. Ihr müsst euch vorstellen, der kackt auch nicht. Der geht nicht aufs Klo. Ne?
Ey, das ist so
das Einzige, was der macht, ist, der legt sich mal anders hin. Also die haben noch so einen Notfallmechanismus, wenn der Bau irgendwie geflutet wird oder einstürzt oder so, dann kann der aufstehen. Aber ansonsten pennt er halt einfach. Und nur, dass er sich nicht wund liegt, legt er sich immer mal kurz auf die andere Seite. Was jetzt bei Menschen passieren würde, ist, der würde Osteoporose bekommen, dem würden die ganzen Muskeln abbauen, irgendwelche Gefäßerkrankungen und so weiter. Aber der Bär ist der absolute Stoffwechselmaster. Der verliert keine Muskelmasse. Der wacht auf mit derselben Muskelmasse. Die Knochendichte hat sich sogar verbessert. Hat 30% seines Gewichts an reinem Fett verloren. Das sind bei Bär 747 190 Kilogramm reines Fett. Da hat er sich ernährt und ich habe gerade noch mit Rainbow telefoniert, um das alles nochmal durchzurechnen. Wir haben auch, es kommt jetzt gleich noch der Kolibri, er hat mir auch versichert, alles ist dreimal durchgerechnet, es stimmt auf jeden Fall. Und wir haben jetzt gerade nochmal durchgerechnet, bei 190 Kilogramm auf 210 Tage, also ungefähr 7 Monate Schlaf, verbraucht der reines Fett, 1 Gramm hat 9 Kilokalorien, also 190 Kilo pro Tag verbraucht er trotzdem 8000 Kalorien, um zu überleben. Was auch relativ stimmig ist für so einen Riesenbären. Also 8000 Kalorien, reines Fett, 7 Monate pennen, aufwachen, shred. Richtig so geil. Krass. Also Andi, ich würde mir das nochmal genau reinlesen, auf jeden Fall an deiner Stelle. Das klingt richtig gut.
Nee, bei mir, das war schon immer auch so mein Problem, ne? Also ich brauchte schon viel Erholung, aber so der Grad zwischen zu viel Erholung und direkt komplettem Abbau, der war irgendwie so fließend.
Ja.
Also das ist bei mir echt krass, wenn ich so ein paar Tage mal nichts, keinen Sport mache oder so, dann fange ich schon auf jeden Fall fast wieder bei Null an.
Ja, so ein Bär, wenn der dann aufwacht, der hat dann tatsächlich noch so 2-3 Wochen laufenden Winterschlaf, heißt das. Da frisst und säuft er immer noch nicht viel und fährt einfach nur die Maschine hoch mit ein bisschen Bewegung wieder, so ganz langsam. Und dann geht's wieder los mit Fressen für die nächsten Monate. Ja,
da sehe ich mich schon eher.
Richtig gutes Life eigentlich.
Guter Rainbow-Fact auf jeden Fall. Ich habe die Tage gelesen, dass Krokodile bis zu 2 Jahre nichts essen können.
Oh.
Das ist auch mal ein guter Stoffwechsel.
Ja, so Schlangen auch, glaube ich. Wenn so eine riesen Würgeschlange sich so ein fettes Schwein oder Wasserschwein oder was auch immer reingedreht hat, dann kann die auch so ein halbes Jahr geht dann auf jeden Fall.
Reingewürgt im wahrsten Sinne des Wortes.
Also kann man sich erstmal neben so eine Schlange legen, wenn die so ein, wenn die
ja,
so ein
genau.
Tier in sich hat.
No fear.
So rumchillen. Ah, okay. Aber das mit dem Krokodil finde ich auch krass.
Wir kommen jetzt zum absoluten Gegenteil an Stoffwechsel. Wobei wir bei unserem Freund, dem Kolibri, auch mit sowas wie einem Winterschlaf zu tun haben. Das habe ich auch, glaube ich, mal bei den ersten Rainbow Facts schon erwähnt. So ein Kolibri, der hat ja einfach, wisst ihr selber, ne, haben wir irgendwie mal gesagt, 1000er VO2 Max oder so, der kann hochdrehen wie Sau. Aber, dass der nachts nicht stirbt, weil er zu viel Energie verbraucht, wenn er pennt, geht der jede Nacht in so einen kleinen Winterschlaf. Der fährt seinen Stoffwechsel und seinen Pulsschlag komplett runter nachts, dass der nicht mehr so viel verbraucht, weil Kolibri 4 Gramm Körpergewicht verbraucht 7 Kilokalorien am Tag. Das wären für Stauf 175.000 Kalorien. Das ist wirklich absoluter Hochstoffwechsler. Jetzt haben wir, das wären 145 Kilo Lachs für dich am Tag.
Aber kannst du mir jetzt mal auch ein kleines Dankeschön zusprechen, dass ich mir jetzt hier mit den 100 Kilo das Rechnen für euch auf jeden Fall leichter gemacht habe.
Ja.
Obwohl das nicht ganz stimmt, also da bin ich auch schon, da war ich noch nicht und da bin ich jetzt auch schon wieder weit davon entfernt, aber das liegt natürlich auch daran.
Der drüber oder drunter?
Dass ich jetzt ein bisschen über meiner Erholungsphase schon bin und in der Abbauphase auch gerade bin.
Wir kommen jetzt, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil Rainbow Facts, ne, das ist nicht nur einfache Wissenschaft, das sind halt richtig harte Berechnungen auch. Und wir kommen jetzt mal so in den Stoffwechsel des Kolibris, wenn er nicht seinen kleinen Winterschlaf hält, sondern wenn er abgeht. So ein Kolibri ist nämlich eine ganz schöne Umweltsau. 1,3 Kalorien pro Stunde im Flug. Das wären ja 330 Kilogramm pro Stunde pro Kalorien pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Das geht eigentlich noch. Das kannst du aber tatsächlich vergleichen, da kommen wir gleich drauf, mit einer voll betankten Boeing 747. So eine Boeing verbraucht nämlich im Flug 9 Tonnen Kerosin pro Stunde. Das sind beim Energiewert von Kerosin und genau dem Kerosin, was so eine Boeing auch verbraucht, hat mir Rainbow versichert, 93.255.000 Kalorien pro Stunde. Gut, ist natürlich ein bisschen schwerer als der Kolibri. 220.000 Kilo plus 60.000 Kilo Kerosin, 6 Stunden Flug, 330 Kalorien pro Stunde pro Kilogramm. Passt ziemlich genau. Also fast dasselbe wie der Kolibri. Wenn jetzt noch Leute drin sitzen in der Boeing, ist der Kolibri, hat er mehr Verbrauch. Also echte Umweltsau einfach. Jetzt schließen wir den Kreis und kommen wieder zum Fahrradfahrer. Und jetzt kommen wir auch langsam zu Paul, denn jetzt müssen wir mit 70 Kilo rechnen. Ich weiß, Paul, du bist leichter, aber wir müssen hier vereinfachte Werte heranziehen, sonst wird das doch alles zu kompliziert. Ein Fahrradfahrer verwendet nur 20-25% seiner verbrauchten Energie, um die Pedale zu bewegen. Ich habe hier auch die ganze Formel. Ich habe natürlich wieder so ein Sheet. Vielleicht können wir das wieder in die Shownotes packen. Bei gleichem Energieverbrauch vom Kolibri wäre das bei einem 70 Kilogramm schweren Fahrer 23.100 Kalorien. Wenn ich das jetzt auf den Energieoutput umrechne, sind das pro Stunde 6.417 Watt. Wenn du also, Paul, mit dem Energieverbrauch vom Kolibri Fahrrad fahren könntest, könntest du Alpe d'Huez, und ich glaube, auch das haben wir in der ersten Rainbow Facts Folge schon mal berechnet, in 8 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 104,2 km/h hochfahren. Und wir haben gerade gelacht, beziehungsweise Rainbow hat auch gelacht, weil genau diese Berechnung, und ich weiß es nicht mehr genau, man müsste sich jetzt die Folge nochmal anhören, aber ich glaube, genau diese Werte hatten wir schon bei der ersten Folge mit der VO2 Max Berechnung, und es sind wirklich dieselben Werte und jetzt von der anderen Seite aus berechnet. Es stimmt einfach, es ist unanfechtbar, die Rainbow Facts. Ja, gut, choose your fighter, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank für eine weitere Rubrik mit Rainbow Facts. Ja, Kolibri ist schon ein krasses Ding, aber dass der jetzt so überhaupt nicht öko ist, hat ein bisschen Sympathiepunkte bei mir verloren.
Ja, zum Glück läuft der nicht auf Kerosin. Aber ja, ich habe, Rainbow hat nochmal erzählt, er hat so eine Studie, die schon super alt ist. Ich habe hier auch so ein Foto davon. Irgendwie von 1954 steht hier, genau. Da haben die einzelnen Kolibris in so Sauerstoffzelte gepackt und haben wirklich deren Energieverbrauch, also an dem veratmeten Sauerstoff, abgemessen. Und das ist wirklich eine ganz lange Zeit, im Flug, in nachts und so weiter. Crazy, was Leute alle machen. Aber zum Glück haben wir auch so einen Wissenschaftler hier im Besenwagen. Gut. Jetzt zu Themen des Radsports. Gibt's was bei uns passiert ist? Bei mir passiert gerade nicht viel.
Nee, bis auf, dass ich heute, wie man vielleicht ein bisschen hört, fast meine Stimme verloren habe beim V2 Max Training.
Hast du dir das selber aufgeschrieben?
Klar.
Oh, hast du geschrien dabei oder warum?
Nee, ich hab versucht einfach gut zu atmen, aber das ist halt mit so einem, ich habe halt so einen Ventilator gehabt auf die Brust, weißt du, zum Runterkühlen und dann noch.
Also auf der Rolle.
Ja, natürlich auf der Rolle. Er weiß, wie hier draußen in Berlin ist einfach richtiges Horrorwetter. Auf jeden Fall, genau. Und ja, ich habe ja, Stimme fast weg auf jeden Fall.
Wie waren denn deine, wie waren denn die Rückmeldungen dazu, dass du jetzt so viel wieder auf der Rolle fährst? Ich habe gehört, der eine oder andere hat sich bei dir gemeldet und dich beleidigt.
Ja, richtig. Vor allen Dingen dann die, die einen Tag später selber auf der Rolle saßen wegen schlechtem Wetter. Oder die, die vielleicht besser öfters auf der Rolle sitzen sollten. Oder auch draußen, egal. ich glaube, die wissen, wen ich meine. Genau, nee. Durchweg fiel sehr oft das Wort eines weiblichen Geschlechtsteils. Ja. Finde ich aber nicht so schlimm. Also.
Ja, ich habe mir jetzt auch eine Rolle gekauft. Quatsch. Habe ich natürlich nicht. Ich warte einfach immer noch aufs bessere Wetter.
Ja, vorhin hast du im Vorfeld schon gesagt, du willst den Joke bringen, aber hast ihn jetzt doch durchziehen können.
Ja, ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt letzte Woche, als hier bekannt wurde, dass jetzt direkt Mallorca Challenge abgesagt wurde, weil ich mich natürlich schon irgendwie gefreut hatte, dass Ben da mitfährt. Zumindest die zwei Bergrennen, aber war auch so ein bisschen absehbar, dass das jetzt nicht stattfindet. Aber im nächsten Moment habe ich mich schon wieder gefreut, dass es ein Rennen gibt, was ziemlich sicher stattfindet und am selben Wochenende ist und ich mir definitiv reinziehen werde. Ich habe noch kein Crossrennen dieses Jahr geguckt, aber ihr habt ja schon gesagt, Pidcock gegen Van Aert, gegen Van der Poel, da gab es schon geile Battles und so weiter. Und deswegen werde ich nicht die Cross-WM gucken, sondern Fabio Aru fährt mit. Richtig witzig.
Ernsthaft?
Ja. Der italienische Coach hat den, der ist jetzt irgendwie ein paar Amateur-Crossrennen oder so gefahren in Italien.
Ich glaube,
hat
so
jetzt wohl wieder Bock.
Ja.
Und hat der italienische Coach gesagt, so, wir nominieren dich, kannst mitfahren.
Ist der früher mal Cross gefahren oder hat er das jetzt erst angefangen?
Auch? Nee, ey, Staufi, wie.
Hast du nicht die Post gesehen mit Paul drauf?
Ja, Mann, ich bin mit dem Cross-WM gefahren und so.
Ja? Nee, habe ich nicht gesehen.
Ey, Mann, da gibt es so Insta-Post, habe ich. Wie alle großen, Peter Sager, alle vorher mal Cross gefahren und Paul Voss.
Habe ich Posti letztens noch weitergeleitet, so ein Insta-Post von Fabio Aru, irgendwie so 5 Fotos, er beim Crossfahren, was weiß ich wann und Posti so im Hintergrund.
Geil. Ja gut, also, wieso nicht, ne?
Nee, finde ich auch geil.
Er versucht jetzt auch alles, um wieder aufs alte Niveau zurückzukommen.
Ja, aber ich
finde... So wie Paul halt auch.
Genau, aber ich versuche... Ja, nee. Nee, aber ich finde es auch erstmal ganz geil. Man sieht halt, dass er auf jeden Fall nochmal Bock hat. Weil sonst fährst du Cross nicht. Cross hat einfach eine mega dreckige Angelegenheit, da musst du schon wollen. Auch bei den Rennen, die er da gefahren ist, die waren echt nicht angenehm von den Bildern her. Und finde ich geil, dass er es macht. Ja. Mal gucken.
Ja, ich auch.
Also, macht ihn auf jeden Fall sympathischer.
Ich bin auch einfach Fan von ihm, muss man sagen. Jetzt
ja, ich nicht
so Ultra-Fan, aber ist irgendwie schon total witziger Typ. Und wenn der fit war, ist er ja auch echt immer eigentlich spektakulär gefahren. Er hat ja auch immer attackiert und so weiter. Und jetzt hat er halt einfach mal sehen, was sich Kubeka da mal wieder eingefangen hat.
Warum ist er dir so sympathisch? Jetzt rein optisch oder?
Ja, rein optisch. Also, rein optisch, Fahrstil auch. Finde ich geil, auch wie er so hampelt auf dem Rad, dann dieses geile Video, wo er das Rad wegschmeißt und Cazzo di Bici, Cazzo di Bici. Das war auch mega gut.
Ja, ich habe jetzt irgendwie gar nicht so ein Interview oder so von ihm so im Sinn.
Das ist halt so ein bisschen so ein Anti-Held.
Dass er mir irgendwie was sagt, außer jetzt halt wirklich wie so seine Erscheinung halt auf dem Fahrrad. So, ne? Aber so also als Typ, keine Ahnung, wie der so ist.
Faces of Fabio Aru, wer kennt sie nicht?
Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ne?
Ja, und wer hat einer von euch wirklich so, also Andi, du nicht, aber Paul, hast du so wirklich aufmerksam damals diese Vuelta verfolgt, die er gewonnen hat?
Ja, schon.
Ich aber, auch, aber es ist schon so lang her wieder.
Ja, genau. Der war halt einfach mega gut, ne? So finde irgendwie so 2-3 Jahre, auch beim Giro damals. Das war halt schon krass. Aber dann ist er so, finde ich, ganz schön eingebrochen. Mhm. Und seitdem ist er für mich einfach nur so ein Typ, der irgendwie 2 Jahre mal richtig investiert hat. Also Training natürlich. Und dann seitdem halt so ein bisschen auf der Welle geschwommen ist, dass er halt das ewige Talent ist.
Ja, aber ich meine, wenn du das in den Beinen hast, dann hast du es ja eigentlich, ne? Wenn du dir dann nochmal richtig Mühe gibst, weiß ich nicht.
Aber es gab immer mal wieder irgendwie Leute, die so ein Jahr mal so eine herausragende Form hatten und das irgendwie nicht mehr wiederholen konnten. Also
ja, bei ihm waren es jetzt schon 2 Jahre oder so, 3 Jahre, aber dabei halt beim Giro dann 2. oder 3.
Also ja, auch.
Ja, aber manche, also schafft, also das ist halt immer noch immer das, der Unterschied, ne? Dass es Leute gibt, die es halt über 10 Jahre schaffen, über ein ganzes Jahrzehnt, ne? Philipp Gilbert zum Beispiel, Paul. Mhm. Und oder halt einige Leute, die sind halt nur so irgendwie, ja, vielleicht mal ein Jahr oder zwei oder drei und dann schaffen die es aber nicht, dieses Niveau zu halten. Oder vielleicht verbessern sich auch andere in der Zeit einfach noch mehr. Ja? Und du bist halt dann irgendwie nicht mehr einer der Besten, sondern in der zweiten Reihe. Aber es können halt natürlich auch immer ganz andere Faktoren sein, die man jetzt nicht so als Fan oder als Zuschauer mitbekommt, mhm. ne? Was im Privatleben bei den Leuten so sich verändert und vielleicht auch massive also Auswirkungen hat, jetzt so auf so eine Top-Leistung. Ne? Mhm. Eben der Witz war ja da, irgendwie über Kinder zu bekommen. Ja? Ich sag mal, wenn du als Radprofi irgendwie Kinder bekommst, dann verändert sich schon eine ganze Menge in deinem Leben. Und auch wenn du dann halt eben nicht mehr die volle Zeit schläfst, die du schlafen sollst, was ja wahrscheinlich ganz normal ist in so einer Lebenssituation, kann sich das natürlich auch auf die Leistung so krass auswirken, dass du sagst, okay, das reicht jetzt halt eben nicht mehr, um einer der Besten zu sein, sondern du bist dann halt nur noch in der Top 20. So, ne, weil dir halt irgendwo was fehlt oder dir deine Energie in irgendeinen anderen Bereich reinfließt, was ja ganz menschlich ist auch, aber ja, im Leistungssport dann sich eben auch mal so auswirken kann.
Ja, ich finde es halt krass, wie das also im Radsport auch mal so ein Syndrom gerade bei Gesamtwertungsfahrern, dass man immer wieder hofft, ne? Also die kriegen ja immer wieder gute Verträge, auch wenn sie über Jahre nicht gut fahren oder verletzt sind, wie auch immer. Das ist halt, finde ich auch krass. Mich würde mal interessieren, wie es bei ihm jetzt gerade ist. So, ich meine, Quebecer haben wir alle mitbekommen. Wie heißt der Quebecer Assos oder Assos Quebecer? Wie rum?
Befragt Quebecer Assos.
Okay. Und ich weiß nicht, ob die so ein krasses Budget haben, ne? Um dann irgendwie so seine Gehaltsvorstellung, die er sicherlich mehr hatte, bis dieses Jahr, bis letztes Jahr, wie weit die irgendwie noch, da sind oder keine Ahnung, für wie viel Kohle er letztendlich noch fährt, aber wirklich noch fährt, um Rad zu fahren.
Aber Basti meinte das ja auch schon, ne? So schlecht ist er jetzt gar nicht gefahren. Also man tut ja immer so, der hatte dann gar keine Ergebnisse mehr, aber der ist halt immer noch irgendwo vorne in der Weltspitze vertreten. Der ist halt nicht so, er hat jetzt halt keine 5 Tour de France oder 5 Giro d'Italia gewonnen, was vielleicht die Leute teilweise erwartet haben. Aber das ist halt auch immer so schnell vergessen, was die Leute eigentlich sonst noch so leisten, wenn sie nicht ganz oben auf dem Podest stehen. Keine Ahnung, also auch mal so ein Peter Sagan wurde schnell schon mal abgeschrieben. Und wenn du dir deine Ergebnisse nochmal anguckst, okay, der war doch irgendwie noch 20 Mal unter den ersten 5, hat halt nicht 20 Mal gewonnen. Und irgendwie denkt man, das ist eine schlechte Saison. Also das kommt aber leicht in Vergessenheit.
Was du eben meintest, es gibt euch das mal Fahrer, ich glaube, die sind so ein Italiener, der mir da jetzt einfällt. Ich bin ja die ganze Zeit auch so ein bisschen am Recherchieren wegen, was macht eigentlich. Und ich habe jetzt die Woche mal so die Italiener durch, die mir eingefallen sind. Da bin ich auch so über Damiano Cunego gestolpert zum Beispiel. Das ist auch so selbe Story eigentlich. Ein mega krasses Jahr und dann auch, ja, gut gewesen, aber halt das nie mehr bestätigt. Und dann zu Hause auch die Medien den total hochgefeiert. Und dann halt irgendwie hat man den, glaube ich, in Italien, ich habe da so italienische Artikel gelesen, so eher so als Enttäuschung gespeichert. Weil man dachte, das wird jetzt der nächste große, was auch immer. Wie gut war eigentlich Alessandro Petacchi? Unfassbar. Ja, krass, ne? Und der hat jetzt einfach 100 Papageien.
Ehrlich?
Ja. Leider Gottes ist sonst nichts Interessantes rauszufinden. Aber der hat einfach zu Hause 100 Papageien und er hat auch eine eigene Facebook-Page für diese Papageien und Instagram-Page. Alle Jet.
Ja?
Papageienzucht.
Was haben die italienischen Radprofis eigentlich mit Papageien?
Ja, das gibt echt mehrere davon, ne? Ich habe dann auch nochmal Italiener gefragt.
Coole Vögel, keine Frage, ne? Aber so schon relativ eine hohe, also die Häufigkeit schon relativ hoch.
So, machen wir weiter.
Ja, um noch das Thema Cross abzuschließen. Ich glaube, wir sind einen Schritt näher zur Lösung, warum fährt Toni Martin ohne Brille?
Oh.
Weil, ich meine, ich habe jetzt ein paar Crossrennen schon nicht mehr gesehen, aber beim letzten Crossrennen, was ich gesehen habe, hat Wout van Aert, der am Start noch mit der Brille stand, wirklich ungelogen nach 20 Metern erstmal seine Brille weggeworfen. Also noch bevor er richtig angetreten hat zum Start, hat er einfach erstmal die Brille abgenommen, die er noch vorher vom Start, ne, natürlich für Fotos und Video, für erste Fernsehaufnahmen noch anhatte, hat er direkt weggeworfen. Also die hat er nicht weggeworfen, nachdem die dreckig war oder so, sondern die hat die einfach direkt weggeworfen. Und irgendwie scheint sich diese Brille, die da tragen bei Jumbo Visma, scheint nicht ganz so geil zu sein.
Das ist keine Crossbrille auf jeden Fall.
Ja, keine Zeitfahrbrille.
Keine Cross- und keine Zeitfahrbrille. So können wir das mal stehen lassen, glaube ich.
Aber beim Cross muss man aber auch wissen, dass, keine Ahnung, ich weiß, ich habe das nicht gesehen, aber reicht ja schon mal ein bisschen Matsches und die vor dir fahren vor dir ins Gelände, dann.
Ja, das dachte ich mir natürlich auch direkt, aber zu dem Zeitpunkt war da noch nichts auf der Brille drauf. Er hat sie einfach direkt weggeworfen.
Ja, okay, gut.
Also schon sehr offensichtlich. Und ich habe noch was Interessantes gelesen über unseren Freund Wout van Aert. Und zwar macht er sich sein Porridge mit Gemüsebrühe.
Wow.
Das hört sich eklig an.
Das ist schon hart, oder?
Ja.
Er meinte, er mag es halt lieber herzhaft. So. Und ich meine, Haferflocken sind schon gute, ist schon gutes Zeug, was man essen kann, ne, vom Radfahren. Und da macht er sich das halt einfach so mit ein bisschen Löffel Gemüsebrühe noch rein.
Ja, ist in
ein bisschen
Ordnung.
Heißes Wasser drauf. Würde ich mal gerne, dass es einer von euch probiert und mir
ich mach berichtet, das.
Wie sich das schmeckt. Ja,
Porridge mit Salz, schon öfter gegessen auf jeden Fall.
Ja klar, eine Prise Salz gehört auch in jeden Porridge rein, muss man dazu sagen.
Ernsthaft,
aber
warum? Jetzt, nee. Warum?
Nee.
Schmeckt besser. Nee. Doch, wirklich. Mache ich immer. Also ganz kleines bisschen, darf es nicht zu viel sein, sonst hast du so ein bisschen zu viel Salzgeschmack, aber so schmeckt schon ein bisschen besser.
Ich habe es gerade übrigens bei Wout mal geschaut, der hat auf gar kein Crossbild eine Brille auf.
Ja, nur am Start, deswegen sage ich, und er hat es dann nach dem Start direkt weggeworfen. Ich habe mich auch erst gewundert, ich so, warum hat er eine Brille an? Und dann flog die auch direkt zur Seite. Ja, aber klar, WM wird bestimmt nochmal ein gutes Rennen. Fährt Heinrich Hausler eigentlich für Australien oder?
Ja, sicher.
Ich weiß nicht. Oder hat er jetzt seine Cross-Saison beendet? Ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand, was die Cross-Rennen angeht, wie gesagt.
Ja, kann
aber,
man
frag ihn.
Hat ultra wieder die ganzen Sachen abgefeiert, auch wo er selber mitgefahren ist. Also kann man mal nur empfehlen, während der Cross-Saison, also kann man auch so empfehlen, aber während der Cross-Saison Heinrich Hausler folgen auf den sozialen Medien ist immer sehr unterhaltsam. Und er findet es einfach nur geil. Auch wenn du so mit Marcel Meisen habe ich jetzt in der Cross-Saison ein bisschen hin und her geschrieben. Er meinte auch nur so, Heino, der feiert es einfach nur ab, hier mitzufahren. Und ja, also warum auch nicht, ne?
Eben.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Unser Ausflug im Besenwagen wird heute von der Techniker Krankenkasse unterstützt. Krankenkasse ist ein Thema, mit dem ich mich bisher zweimal im Leben beschäftigen musste. Nach dem Studium, zum ersten Job und dann nochmal zur Selbstständigkeit. Die TK war tatsächlich auch meine gesetzliche Krankenkasse. Sie wird nicht nur regelmäßig ausgezeichnet, auch meine Mutter meinte damals, nimm die, das ist die beste. Worum es der Techniker im Besenwagen geht, finde ich tatsächlich ganz nice. Auch Krankenkassen machen sich Gedanken, wie man gemeinsam Richtung Zukunft gehen kann. Und die Techniker setzt nicht nur auf ihre TK-App, sondern auch darauf, Mitglieder zu motivieren, aktiv und fit zu sein. Und da sind Besenwagen-Mitfahrer doch die richtige Zielgruppe. TK-Fit in der TK-App bietet zum Beispiel Challenges, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu bekommen oder deinen sowieso schon aktiven Lifestyle zu belohnen. Es gibt Challenges, in denen deine Schritte pro Tag vergütet werden oder auch Videos und Lektionen mit Personal Trainern und Sportwissenschaftlern. Mach mit, hol dir die App und absolviere die Challenge, in 10 von 12 Wochen über 60.000 Schritte zu gehen. Und du bekommst Punkte im Bonusprogramm der TK. So arbeitest du direkt für deine Absicherung. Ein Ziel und einen aktiven Lebensstil zu haben, lohnt sich also doppelt. Voraussetzung ist eben diese TK-App und du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Die Krankenversicherung der Techniker überzeugt mit starken Leistungen, kompetenter Beratung und bestem Service. Und das gilt eben vor allem beim Thema Gesundheit. So, ich hatte mich die Woche gewundert, wobei sich das so ein bisschen, ich habe euch jetzt ein neues Foto gerade reingeschickt, wo es schon so ein bisschen wieder abgemildert hat, aber irgendwie hatte ich so in einer Woche dann so 2-3 Ansagen von irgendwelchen Grand-Tour-Fahrern gelesen, dass sie sich auf den Giro konzentrieren wollen und nicht auf die Tour, weil die Tour nicht ihre Bedürfnisse abdecken würde. Unter anderem eben German Dream Emo Buchmann. Und dann habe ich eben auf Twitter so eine Aufstellung gefunden. Wer ist laut Presse, das sind keine offiziellen Team-Releases, für welche Rundfahrt angekündigt, jetzt so im Januar? Muss man ja auch mal so stehen lassen. Aber das sind schon, also das wird schon mal wieder ein Giro, der sich richtig gewaschen hat.
Ja, irgendwie haben Leute nicht mehr so richtig Bock auf die Tour, ne? Scheint mir das so.
Ja, das hat, den Eindruck hatte ich. Wobei es dann ist natürlich jetzt irgendwie so, die Tourliste hat sich dann die Woche vervollständigt und da sind jetzt schon richtig krasse Fahrer auch am Start. Aber Giro würde ich mal wieder sagen, so Remco, der ist zwar noch gar nicht wieder richtig Fahrrad gefahren, oder?
Der macht schon wieder Pause vor allen Dingen.
Bernal, na, Nibali, Emo Buchmann, Theo wieder am Start, Simon Yates, Vlasov, das kann schon witzig werden auf jeden Fall. Mieke Landa, richtig geil.
Ja, ist halt so eine typische Startliste, wo man weiß, ist wieder Eskalation so nach anderthalb, zwei Wochen und dann in der dritten Woche sowieso. Ich finde jetzt aber auch, die Tour sieht natürlich so auf jeden Fall gut aus.
Ja, die Tour hat irgendwie mal wieder viel Zeit fahren, oder?
Die Tour hat immer gute Startlisten. Ja, aber die Tour, ich habe jetzt auch noch keine Strecke gesehen. Habt ihr euch die Strecken mal angeschaut?
Nicht so, also richtig, nicht. Aber ich habe gehört, bei der Tour gibt es mal wieder drei Zeitfahren.
Okay. Ja gut, das ist natürlich für den einen oder anderen Fahrer, der sich vielleicht Hoffnung auf die Gesamtwertung gemacht hat, einfach auch schon dann unmachbar, sag ich mal. Ne?
Ja, Bora setzt wohl auf Keldermann bei der Tour.
Ja gut, das wird sich glaube ich auch nochmal ändern, eventuell.
Also. Ja, nee, der trainiert schon wieder. Zu dem Thema können wir ja schon wieder. Also das scheint relativ.
Also man muss sich natürlich auch als Gesamtfahrer, ne, wenn du bei der Tour halt so, ich sag mal, vielleicht am Podium kratzt oder sonst halt auf Platz 4 bis 10 eher landen würdest in der Gesamtwertung, kannst du dir halt immer die Frage stellen, okay, je nach Streckenführung auch, hast du im Giro einfach auch mal eine bessere Chance in der Gesamtwertung noch weiter vorne zu landen. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle, jetzt mal unabhängig auch von der Strecke, dass die Tour schon nochmal so ein bisschen härter umkämpft und auch noch so ein bisschen mehr Niveau hat, was so die Gesamtwertungsfahrer anhat normalerweise. Das ist also auf jeden Fall schwerer zu gewinnen für den gleichen Fahrer wahrscheinlich. Mhm. Als der Giro oder die Vuelta.
Was denkt ihr denn?
Und vielleicht ist das auch so, ne? Also keine Ahnung, dass Emo Buchmann einen Giro gewinnt, halte ich nicht so für unwahrscheinlich. Tour wird wahrscheinlich für ihn schwerer zu gewinnen, aber ja, die werden sich an irgendwas dabei gedacht haben. Ne? Wie gesagt, ich habe mir jetzt die Strecken gar nicht angeguckt. Aber wenn da wirklich drei Zeitfahren drin sind, dann kann man sich ja schon ausrechnen, wie viel Zeit du auf den einen Fahrer normalerweise verlierst, ne? In der Konstellation, die da am Start steht. Also da kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie viel Zeit muss ich in den Bergen auf einen Roglic gut machen. Oder vielleicht jetzt auch auf einen Pogacar. Ich weiß nicht, wie der in einem flachen Zeitfahren jetzt so fährt. Aber wenn du da die guten Zeitfahrer, auch einen Dumoulin rausnimmst, ja, da kannst du schon ausrechnen, wie viel Zeit du eigentlich an den Bergen gut machen musst, um eine Chance zu haben. Und dann kannst du einfach schon von vornherein sagen, ja, ist eher unrealistisch. Gucke ich mal, ob der Giro mir besser passt oder die Vuelta.
Aber was ich halt krass finde, ist halt dieses Superteam schon wieder von Jumbo-Visma. Also ich meine, erstmal muss man gucken, ob die überhaupt so alle wirklich am Start stehen. Letztes Jahr ist ja auch einiges schief gegangen, aber ist auf jeden Fall ein sportliches Team. Und die Ansage von Roglic, jetzt schon.
Ich bin mal dann aber tatsächlich gespannt, ob die wieder die gleiche Taktik fahren. Ich meine, wir hatten jetzt hier auch den Podcast Ende November, Mitte November mit Grisha Niermann, dem sportlichen Leiter von Jumbo-Visma, der da schon gesagt hat, ja okay, wir müssen vielleicht mal generell unsere Taktik hinterfragen, ob es jetzt so Sinn macht, 20 Etappen oder 19 Etappen voll zu kontrollieren, immer von vorne zu fahren in den Bergen und dann verlieren wir am letzten Tag das Trikot, am letzten entscheidenden Tag. So, vielleicht werden die Rundfahrten generell auch wieder ein bisschen offener, was die Taktiken angeht. So, dann macht es natürlich auch Sinn, mit drei Fahrern auch dahin zu gehen, die das Ding theoretisch gewinnen könnten. Aber ob es jetzt noch, ich bin mal gespannt, ob es halt in dieser Saison immer noch so diese Mountain Trains gibt, die da irgendwie versuchen, alles von vorne zu zermürben, weil eigentlich haben wir ja gesehen, selbst nach der nach dem besten Ding, was Lotto Jumbo da abliefern konnte, waren dann da halt trotzdem noch viele Leute am Rad, ja. Und die sind noch bis zum Schluss mitgefahren.
Ja, also, das ist halt im Giro einfach, ne, das ist einfach viel unberechenbarer jedes Jahr. Und die Tour, da sind dann irgendwie,
ja,
da sind viel straffere Taktiken schon und das wird viel mehr auf Sicherheit gefahren irgendwo, weil es natürlich auch schwerer ist, das Ding, du kannst es dann noch leichter verlieren irgendwo.
Das, ja, es kommt natürlich immer darauf an, wer dann den Giro tatsächlich angepeilt hat. Ne? Mhm. Für manche Fahrer ist es halt auch einfach besser, wenn das Rennen offen wird, wo Rennintelligenz wieder eine höhere Rolle spielt als jetzt die reine Leistung.
Was denkt ihr denn über die, ich habe jetzt mal mehrere Radsportmedien dazu durchforstet und alle sind sich komplett fraglos einig, dass Remco eine Grand Tour gewinnen kann.
Mhm.
Weiß ich nicht. Kann ich mir eigentlich gar nicht so, also jetzt zumindest nicht so hundertprozentig ohne Vorbehalte vorstellen.
Also ist ja eh immer schwierig, ne? Du hast ihn ja noch nie in der Grand Tour gesehen. Deswegen
du hast ihn auch noch nie im Hochgebirge gesehen.
Ja,
oder?
Aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber keine Ahnung, der
wie
ist
hoch
halt
sind die Gefahren da in Argentinien, wo er gefahren ist?
Ja, aber ich meine jetzt mal einfach so mehrere Etappen mit Pässen drin, mit mehreren Pässen am Stück.
Ja gut, aber bei der Grand Tour ist ja letztendlich die Regeneration spielt eine große Rolle auch. Mhm. Und du hast ja bei den Rennen schon gesehen, die Remco gewonnen hat. Der hat ja eigentlich jede Rundfahrt gewonnen. Also ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, eine Grand Tour zu gewinnen, auch in seinem ersten Anlauf. Ich meine, Pogacar hätte eventuell die Vuelta auch gewinnen können, wären Dinge anders gelaufen. So. Ja. Und das, was dieses Jahr jetzt bei der Tour, letztes Jahr bei der Tour passiert ist, wird Roglic vielleicht auch so nicht nochmal passieren, Pogacar so viel Freiraum zu geben. Aber ich glaube, dass Evenepoel schon die Chance hat, eine Grand Tour zu gewinnen. Also der wird ja so viel besser von Rennen zu Rennen. In der halben Saison wurde er ja immer noch mal stärker. Und ich glaube auch, dass der eventuell noch stärker aus der Verletzung zurückkommt. Das sieht man ja auch ganz oft, ne? Das ist so Übertalente, so eine Auszeit vom Rennen, wo man sich auf andere Dinge konzentrieren muss, so Core Stability und Alternativtraining, dass sie einfach noch viel stärker zurückkommen. Ich glaube, so wie Wout van Aert, ja, der auch zurückkam und einfach alles weggehauen hat. Ja, keine Ahnung. Also ich sehe das schon.
Sprich jetzt auf jeden Fall erstmal nichts dagegen, dass der eine Grand Tour gewinnen kann. Natürlich haben wir ihn noch nie gesehen, auch noch nie in der dritten Woche von der Rundfahrt, aber selbst wenn er die nicht so gut fährt wie die erste Woche, ist das auf jeden Fall immer noch wahrscheinlich ausreichend. Aber ja klar, muss man mal abwarten. Wäre natürlich spannend, wenn je mehr Contender es gibt für so große Rundfahrten, umso besser für uns, würde ich sagen, oder? Es wäre jetzt scheiße, wenn er es halt so dominieren würde wie eine einwöchige Rundfahrt, dann wäre es nicht so cool, aber ja, da werden auch in den nächsten Jahren noch einige Leute dazukommen wahrscheinlich, die bei so Rennen vorne mitfahren können oder sich dahingehend entwickeln. Ne? Ich meine jetzt auch beim Giro, so ein Hindley oder so, ist jetzt auch noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt.
Ja.
Ja, wollen wir einfach nur hoffen, dass es nicht so eine One-Man-Show wird.
Mhm. Ja, worüber ich mich halt freue, wenn wir irgendwann mal eine Rundfahrt haben, wo diese ganzen Spielkinder, also keine Ahnung, so ein Pogacar, so ein Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, wo die alle so einem Radrennen sind, so einer großen Rundfahrt und einfach so Radrennen fahren, wie sie halt immer Radrennen fahren, so ein bisschen am Spaß haben. Wout van Aert vielleicht nicht unbedingt, weil Jumbo Visma ja schon immer auch einen strikten Plan verfolgt, aber so der Rest. Ich meine, Pogacar bei der WM, was er da gemacht hat, ist doch geil, wenn du so Übertalente hast.
So ein Mark Hirschi.
Oder so Mark Hirschi, genau, einfach am Attackieren. Und also ich freue mich eigentlich irgendwie schon auf die nächsten Jahre, wenn die so ihre Art und Weise der Herangehensweise an die Rennen beibehalten, dann wird das ziemlich geil. Und man muss ja auch sagen, dass Ineos ja auch mit einer anderen Herangehensweise in Giro gewonnen hat und die Tour ja auch noch sehr gut bestritten hat, ne? Nachdem, wer war da? Bernal rausgegangen ist. Von daher glaube ich, werden wir in Zukunft hoffentlich wieder auch ein bisschen mehr Spaß haben bei den drei großen Rundfahrten durchweg. Ja,
du hast es gerade schon angesprochen, wir haben das hier auch als Thema notiert. Im Bora-Trainingslager da am Gardasee gab es jetzt am letzten Tag nochmal einen Unfall. Ist eine Frau irgendwie ohne zu gucken aus einer Straße auf einer Hauptstraße gefahren und hat dann der Bora-Train hat quasi diesen Wagen umgefahren, was natürlich zu den Fahrern Leidtragende, die Fahrer waren die Leidtragenden davon. Ich glaube, Rüdiger Selig, Andi Schillinger und Keldermann, Wilko, hat es am meisten erwischt. Und Wilko Keldermann, habe ich jetzt heute gesehen, saß heute schon auf der Rolle. Also wollen wir mal hoffen, dass das glimpflich ausgegangen ist. Und mich haben auch einige Leute gefragt, Schillinger und Keldermann haben sich, glaube ich, einen Wirbel gebrochen. Mhm. Das klingt immer erstmal ganz fies, aber wenn man da jetzt nicht in den ersten Stunden oder Tagen jetzt sowas hört, wie dass sie halt irgendwie, dass es die ganz schlimm erwischt hat, dann ist es meistens ein Riss im Knochen, der keine großartigen weiteren Auswirkungen hat. Also das wünsche ich den beiden jetzt mal. Und dann bedeutet das einfach Ruhe, keine großen Belastungen im Oberkörper, und dann ist das nach ein paar Wochen wieder zusammengewachsen. Und ich glaube tatsächlich, dass so einer lockeren Belastung auf dem Rad da auch nichts entgegensteht. Dann eher Rolle, weil keine Stoßbelastung. Du solltest dann vielleicht nicht durch Schlaglöcher fahren oder sowas. Aber vielleicht können die ihre Form sogar so ein bisschen konservieren.
Ja, auf jeden Fall. Gute Besserung an der Stelle an die Leute. Es ist so eine Horrornachricht. Ich meine, du hast uns da direkt in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, weil du wusstest wahrscheinlich von Ben Zwiehoff dann schon direkt, dass das passiert ist. Und ich meine, wir hatten ein paar Tage vorher irgendwie John Degenkolb noch da im Podcast, der auch so einen schweren Unfall hatte in so einer Situation. Und bevor man noch weitere Infos hatte, dann denkt man eigentlich nur so, oh Gott, scheiße, hoffentlich ist da nichts so Schlimmes passiert. Klar, jetzt so Frakturen für die beiden sind auf jeden Fall nicht schön. Hoffen wir, dass sie sich schnell davon erholen. Und
Wo geht's jetzt eigentlich los? Also ich weiß, ist Oman schon wieder abgesagt, glaube ich auch, ne?
Frankreich soll es auf jeden Fall losgehen.
United,
soweit ich weiß.
Emirates, also, findet noch statt, oder?
UAE Tour steht. Da sind ja auch schon die meisten Leute einfach geimpft, ne? Also nicht nur von dem Team, sondern auch von der Bevölkerung. Und Étoile de Bessèges in Frankreich soll starten. Algarve-Rundfahrt steht noch aus, eine letzte Entscheidung. Gab es schon die Gerüchte, dass die abgesagt wäre, ist es aber noch nicht. Und aber es kann einfach sein, dass sich jetzt noch ein bisschen nach hinten verschiebt, ne? Also ein paar Rennen wurden ja jetzt auch schon vorab einfach mal so in den Mai verlegt. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen im Mai jetzt stattfinden sollen.
Es ist auf jeden Fall krass.
Ja, und ich denke mal, sobald es wieder irgendwie ein bisschen wärmer wird, auch dann in den Süden von Europa, jetzt so mal, gucken wir mal nach Italien vielleicht im März, wird hoffentlich dann das schon eher drin sein, als jetzt hier irgendwie. Naja, keine Ahnung, können wir nicht so wirklich beeinflussen.
Kaffeesatz, Leserei.
Ja.
So, wer hat das hier notiert? Ich habe es auch gelesen, aber das haben wir schon öfters mal im Podcast auch besprochen, dass es Länder auch in Europa gibt, wo Frauen keine Profis sein können, zumindest im Radsport oder in anderen Sportarten.
Ja, genau.
Wie wirst du, also da muss man ja sagen, du sprichst ja jetzt gerade davon, dass in Frankreich jetzt erstmals der Verband, also der BDR von Frankreich, hat jetzt erstmals eine Profilizenz für Frauen ausgestellt. Das hört sich jetzt dann natürlich erstmal so krass an, aber da haben ja auch die Profis nochmal eine ganz andere, da funktioniert das einfach bürokratisch, ist nochmal was ganz anderes in Frankreich als in Deutschland. Ne? Da sind auch die kleinen Profiteams, sage ich mal, wie es im KT-Bereich, was ja in Deutschland in den meisten Fällen tatsächlich nur auf dem Papier heißt, dass du Profi bist, die sind in Frankreich schon ganz anders, haben ganz anderen Stellenwert. So, du hast halt da auch über deine Lizenz verschiedene Versicherungen schon dazu, also noch mehr als in Deutschland.
Ja, vor allem hast
jeder Lizenznehmer in Deutschland hat ja auch
Richtiges Mindestgehalt. Ich glaube, von überall.
Das Mindestgehalt ist anders und du hast einfach die Profilizenz in Frankreich ist auf jeden Fall viel hochwertiger, kann man sagen, als in Deutschland. In Deutschland kriegst du halt die Lizenz, aber du musst dich halt auch so um sonstige Sachen eigentlich eher selber kümmern. Und ja, ist trotzdem krass, dass es erst dieses Jahr so ist, ne?
Ja, irgendwie. Liest sich auf jeden Fall irgendwie.
Verdient haben die teilweise ja schon vorher genug, aber warum man jetzt erst das so anerkennt auch, diesen Profi-Status, das ist eher so das Ding, ne? Dass man das jetzt so anerkennt, dass es auch Frauenprofis gibt. Schon krass. Also gab es ja in Deutschland schon, weiß ich nicht, also hat ja schon die ein oder andere einfach auf eine Profilizenz bekommen, vorher einfach schon, oder?
Ich glaube, in Deutschland war noch nie eine, oder ist mir jetzt nicht bewusst, dass da irgendwie, ich glaube, in Deutschland war es mal abhängig von dem, ob es Teams gibt, ob es Profiteams gibt. Ja. Genau, und seitdem es halt diese Profi-Frauenteams gibt, gibt es halt diese Lizenz. Wie es in Frankreich denn geregelt wurde, weiß ich auch nicht, ist ja wie in Italien, ne, wo du ja irgendwie auch nicht Profisportlerin sein kannst, rein rechtlich. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Das finde ich einfach krass. Kannst halt irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Euro im Jahr mit deinem Sport verdienen, aber gilt es nicht als Profisportlerin.
Ja, das wurde jetzt auch eingeführt, ne? Mindestgehalt zumindest auch bei den Women's World Tour Teams. Ist noch nicht ganz angeglichen wie bei den Männern, aber ist natürlich auch für die meisten Teams ein Riesenschritt. So, vorher war es halt tatsächlich so, dass noch einige dabei waren, die wahrscheinlich unter dem jetzt neuen Mindestgehalt von, ich glaube, 20.000 Euro ungefähr sind. Und ja, aber also zum Beispiel Track, die haben es angeglichen schon für sich selbst. Also die zahlen jetzt schon den Frauen das gleiche Mindestgehalt wie den Männern, ohne dass sie es müssten, laut UCI-Regelung zumindest.
Ja, und, ist auch richtig so, oder finde ich gut.
Ja,
auf jeden Fall.
Also ich meine, das wird ja in Zukunft wahrscheinlich auch mehr passieren, weil Gofidis wohl nächstes Jahr auch ein Frauenteam machen. Also sind ja immer mehr Teams, die irgendwie auch Interesse haben jetzt gerade, weil natürlich auch, ob dann 22 eventuell eine Frauentour de France stattfindet,
ja.
Wird, glaube ich, noch ein bisschen
mehr Geld in den
Sport reinspülen. Ja.
Zur Frauentour de France, schon sehr geil, ist noch nicht fertig, aber ja, die arbeiten fleißig daran, dass es stattfindet.
Sehr schön. Dann ein Fakt, den ich gar nicht wusste. Peter Sagan ist im Vertragsjahr.
Selten wie so eine Mondfinsternis.
Oder ja,
so.
Genau.
Ist so, oder?
Ich glaub, totale Sonnenfinsternis.
Der war doch erst zweimal im Vertragsjahr, oder?
2000 so und so.
Kann es schon sein, ja. Also,
ja, aber ich habe das aufgeschrieben. Ich habe das im schönen Gruß Cycling News Podcast gehört heute. Und ich habe einfach das Wort aufgeschnappt und dachte mir so, die haben so, Fabian Wegmann und hier Bernd Landwehr haben so darüber diskutiert.
Ah, Moment. Nur damit jetzt hier das nochmal richtig gestellt wird. Cycling Magazine Podcast.
Oh, Cycling Magazine, sorry.
Kann man sich auch mal anhören, ja. Auf jeden Fall. Wenn man tiefer in die wenn man mehr Informationsgehalt haben will als hier
Fall,
bei uns,
ja.
Und ein bisschen mehr im Rennsport, Radsport unterwegs sein will, kann man sich das mal anhören.
Auf jeden Fall haben die dann darüber diskutiert, wie das wohl ablaufen wird. Wird er jetzt da ein neues Feuerwerk zünden? Ist er super motiviert und so weiter? Und ich habe mich dann selber so ertappt dabei, zu denken, boah, ich habe jetzt locker schon irgendwie 5-mal das Gerücht gehört, dass der aufhört nach der Saison.
Ja gut, ist immer das gleiche Gerücht, oder? Was neu aufgekocht wird.
Ja, aber jetzt hat er ja keinen Vertrag mehr.
Ja gut, aber also Peter Sagan, also der kann Andi sicherlich noch mehr zu sagen, aber das ist ja, wenn der vielleicht einen nicht so guten Vertrag bekommt, ist das halt immer noch ein sehr guter Vertrag. Also,
ja, bekommt der einen Vertrag? Das ist ja keine
ja,
Frage.
Ja, genau,
aber ob er noch Bock hat, weiterzufahren, ist die Frage.
Ja, wahrscheinlich.
Also wenn der aufhört, ist das ja selbst gewählt.
Ja, genau, aber er hat ja auch mal gesagt, dass er, na gut, man kann auch so lange fahren, bis man aufhören muss, wo man
David Rebellin fährt auch noch weiter.
Ja, gut. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel. Aber er hat dann mal gesagt, dass er sowas wie Dirty Kenza fahren möchte, Mountainbike-Rennen und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eventuell in seinem nächsten Vertrag solche Klauseln mit drin hat, dass er irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nochmal 2-3 Jahre unterschreibt und dann halt im zweiten Jahr davon anfängt, so ein Alternative-Programm zu absolvieren. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung.
Peter
ich
meine,
beim letzten Vertragsjahr von Peter Sagan hat das natürlich Dimensionen gehabt, dieser Wechsel, weil der einherging mit einem Radsponsor, Specialized, der den Das war ja quasi, also Peter Sagan hat auch eine Handvoll Fahrer mitgebracht, hat Staff mitgebracht, hat sportliche Leiter mitgebracht im Team. Das war einfach so ein Riesenteil des Transfermarktes beim letzten Mal, dass der natürlich auch einiges blockiert hat, so erstmal. Mhm. Und dann muss es erstmal Teams geben, die dieses ganze Sagan-Universum aufnehmen konnten. Und wie wir alle wissen, hat dann damals Ralf Denk die Gelegenheit beim Schopf gepackt, hat den Platz gehabt oder den Platz gemacht für das ganze Paket. Und das hat ja, also wie wir das dann alle miterlebt haben, auch dazu geführt, dass Bora jetzt einfach eins der besten Teams der Welt ist. Ne? Das hat natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Eben habe ich noch auch die Tage ein Interview mit Ralf Denk gelesen, dass er da auch gesagt hat, gut, wir hatten jetzt Peter Sagan und im Hintergrund konnten wir dann unsere Pläne umsetzen, die wir hatten, konnten sich Fahrer wie ein Buchmann eben in aller Ruhe entwickeln, ohne wirklich einen Leistungsdruck zu haben. Den hat halt vorne Peter Sagan so abgefangen. Und mit der Entscheidung von Sagan wird es jetzt wahrscheinlich auch so sein, wenn er jetzt sagt, okay, ich will jetzt auch mal hier so ein Alternative-Programm machen, ein auf Gravel Pro, aber wenn er jetzt sagt, okay, ich bin noch nach wie vor Peter Sagan und ich gehe ganz normal, wie alle Jahre davor auch, in eine volle Straßensaison, dann wird das auch ähnlich wieder sein, dass er wieder den Transfermarkt auch so ein bisschen bestimmt, weil ich meine...
Wer hängt da dran bei Bora noch? Daniel Oss, Maciej Bodnar wahrscheinlich?
Sein Bruder. Ich weiß nicht, wie jetzt der Deal noch gekoppelt sein würde, zum Beispiel auch mit Specialized. Ja. Mhm. Sag jetzt Specialized, ja, Peter Sagan ist für uns immer noch so wichtig, dass wir auch wollen, dass wir im nächsten Team von Peter Sagan mit an Bord sind. Oder sagt Specialized, du... war jetzt schön, wir bleiben bei Bora oder wir bleiben nur bei Bora und du kannst von mir aus nächstes Jahr auch was anderes fahren. So, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache, der Transfer von Sagan. Weil es passiert halt, wie gesagt, auch nicht alle Jahre. Mhm. Ich meine, der letzte, wie lange war er jetzt bei Bora?
Der hatte vor 2 Jahren hatte Vertragsverlängerung gehabt, für 2 Jahre. Ja. Okay, ja. Gut, aber das war ja so eine Formalie, so ein bisschen, ne?
Ja, vielleicht passiert auch gar nicht so viel und er verlängert nochmal seinen Vertrag um 1-2 Jahre.
Ja. Ist auch mal die Frage, wer das Gehalt zahlt, ne? Oder wo aus welchem Budget das kommt und
ob er es dann noch wert ist zu dem Zeitpunkt, ne? Also ich meine, man munkelt ja irgendwie 5 Millionen.
Also
einstreicht, so. Für 5 Millionen hat er dann doch nicht so viel gewonnen, im letzten Jahr zumindest. Und da ist der Radsport halt immer so, Vorschusslorbeeren gibt es da nicht so viele.
Ja, so, wenn er dann dieses Jahr wieder...
Das, was im letzten paar Wochen vor der Vertragsunterschrift...
Dieses Jahr holt er dann Sanremo, Roubaix, das Grüne und die Weltmeisterschaft... Dann ist das wieder wert.
Ja, genau, aber was man halt auch nicht vergessen darf, ist ja irgendwie, dass wenn er so ein Alternative-Programm macht, dann ist er für denjenigen extrem viel wert, ne? Also jetzt, wenn er was Specialized bleibt und die mit Equipment, dann rücken die auf einmal in den Markt rein mit einem Superstar, der da auch übergefeiert wird, über eingeladen wird und da auf einmal im ganz anderen Bereich unterwegs ist. Von daher.
Gegen Paul Voss.
Wenn er es dann wirklich, ja genau, Paul, wäre nicht so gut für dich, wenn er jetzt.
Nein, also
wenn er noch ein paar Gravel-Rennen fährt.
Ich würde mich jetzt nicht mit Peter Sagan vergleichen. Ne?
Ja, das habe ich auch schon. Ne? Also was ihr angesprochen habt, so ja, Peter Sagan wird immer noch einen guten Vertrag bekommen, ob er jetzt nochmal voll motiviert weiterfährt oder nicht. Ne? Aber Peter Sagan muss jetzt auch kein Straßenprofi werden, um zumindest finanziell gut dazustehen. Also der hat seine Beteiligung oder ist, glaube ich, sein eigenes Ding, dieses Osmo Nutrition und so. Also ich glaube, der wird nicht mehr für Geld seine Karriere unnötig in die Länge ziehen müssen. Sagen wir mal so, wenn der sagt, er hört auf, dann kann er das auch machen, ohne sich um irgendwas Gedanken machen zu müssen, glaube ich, was das Finanzielle anbelangt. Und wie seine Motivation jetzt einfach ist, noch ein 10. grünes Trikot zu gewinnen, noch einen 4. Weltmeistertitel oder noch, ich glaube, Sanremo wurmt ihn schon so ein bisschen, das will er vielleicht nochmal gewinnen, könnte ich mir vorstellen.
Definitiv.
Vielleicht sagt er sich aber auch so, ey, ganz ehrlich, ob ich ein Rennen mehr oder weniger gewonnen habe. Keine Ahnung, der ist so, dafür kenne ich ihn nicht, um das jetzt zu sagen. Aber ich finde es ja cool, wenn er noch weiterfahren würde, weil, wie alt ist er jetzt, 28? Nee. Ist schon 30, ne?
30, genau. 30 oder 31, irgend sowas.
Ey, das ist so krass. Ich hätte gedacht, dass er schon älter ist, aber der ist halt echt nur einfach so jung.
Ja, jung, also für einen modernen Radprofi ist er jetzt auch schon nicht mehr so jung.
Ja, jetzt können wir nochmal Rebellin heranziehen. Rebellin war, glaube ich, schon zweifacher Vater, als er geboren wurde.
Ja, auch jetzt mit Fährt immer noch. Habe ich mir mal angeguckt, die letzten, also der älteste Toursieger, so den man noch kennt so richtig, Cadel Evans war 34, Froome ist jetzt 35. Krass, also die Statistiken sprechen jetzt auf jeden Fall nicht für Chris Froome, jetzt nochmal einen 5. Toursieg an Land zu ziehen.
Ja, wir werden es sehen.
Hören's, Basti. Hat mir jetzt endlich der Dingens, du weißt doch, wer ich meine.
Ich habe ja schon gesagt, ich bin die ganze Zeit am Recherchieren. Ich bin wirklich umtriebig. Ich habe jetzt halb Italien durchgepflügt die Woche, aber so ein bisschen ergebnislos. So die absoluten Klassiker bei Was macht eigentlich, habe ich halt am Anfang erstmal rausgehauen. So Leute wie Salvatore Comesso, richtig geil eigentlich. Richtig witziger Typ gewesen. Findet man
der
auch.
Hat eigentlich die ärmellosen Trikots erfunden.
Ja, findet man auch richtig gute Bilder zu. Der ist halt auch, keine Ahnung, so. Also ganz ehrlich, komplett meine Figur. Als Profi. 1, weiß ich nicht, 67, gefühlte 70 Kilo und auch wirklich nicht so weit davon weg. Saeco war schon ein cooler Typ, aber der schreibt auch noch so ein bisschen für italienische Zeitungen im Moment. Der hat auch mal gesagt, so, er hat viel falsch gemacht, er hätte viel mehr gewinnen können und er berät jetzt auch Nachwuchsfahrer und so, wie die sich verhalten sollen. Aber das ist nicht so richtig spannend. Petacchi, tausende Papageien, sonst gutes Family Life am Start.
Was macht Cippo eigentlich?
Cippo habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr gehört.
Ich habe den gesperrt.
Cippo will, glaube ich, immer noch so ein bisschen im italienischen Verband auch was zu sagen bekommen, ne?
Ja, aber ich glaube, das hat er sich
Ein bisschen verscherzt. Mit den
Auftritten,
ne?
Irgendwie selbst, ja, so ein bisschen schwierig, ja.
Ja, dann ich habe noch andere Suchen ongoing, wo ich Inspektoren oder Privatdetektive beauftragt habe zu Jamudini Abdushafarov zum Beispiel.
Du hast doch mit dem telefoniert, oder
nicht? Da kommt noch was. So, nee, noch nicht. Aber ich hab wieder was Gutes gefunden, auf jeden Fall. Dann habe ich noch in Belgien meine Netze ausgeworfen. Und einer der ersten Vorschläge, fand ich richtig gut, ist Eddie Plankert. Weiß nicht, wem von euch der noch was sagt. Das ist schon eine Weile her.
Ja, Ed, vor allem würde mich dazu mal die Familienstory, weil es gibt ja 1000 Plankerts.
Da gibt es 1000 Plankerts, genau. Willi und
die
Walter.
Kennst du nicht, Paul?
Natürlich, aber ich weiß nicht, auf Eddie, auf das der Vater ist von Papis Plankert, dann gibt es ja noch einen anderen Plankert, der Profi ist. Da gibt es ja mega viele. Das sind ja zwei Brüder, die Kinder haben und die sind auch zum Teil alle Profis.
Es sind drei Brüder sogar. Es ist Willi und Walter.
Es gab auch mal so eine Reality.
Genau, das kommt Soap natürlich jetzt die. Alles.
Und die muss relativ lustig sein, habe ich gehört. Ja.
Genau. Und dann gibt es noch Jo Plankert. Das ist Cousin. Der ist sportlicher Leiter irgendwo.
Ja.
Ja, Plankert auf jeden Fall. Das wirft jetzt auch gleich mal so ein bisschen ein Bild auf die belgische Radsportkultur. Und das fand ich auch geil bei der Recherche einfach. Da sind die Radfahrer halt einfach andere Leute als hier. Das sind einfach Promis. Und da beschäftigt sich auch das ganze Volk damit. Eddie war von 1980 bis 1991 Profi, hat Flash Wallon gewonnen, Pfeil von Brabant, Belgien-Rundfahrt, Omloop hat er gewonnen, er hat Tour de France, Giro und Vuelta-Etappen gewonnen, 1988 war sein erfolgreichstes Jahr, hat er grünes Trikot bei der Tour und Flandern-Rundfahrt gewonnen und 1991 hat er auch nochmal Paris-Roubaix abgeschossen, in dem Jahr, wo er dann aufhört. Also schon relativ stabil. Gut, nach seiner Karriere, da war ich direkt drin. Kauft er sich ein Sägewerk in Litauen. Was? Ja, das Ding geht irgendwie dubios pleite und er übernimmt dann eins in Polen. Ich habe jetzt wirklich versucht, habe zwei belgische Freunde von mir eingeschaltet und Eise hat vorhin nochmal richtig abgeliefert. Die hat sich dann echt, weil du kriegst auf Englisch und auf Deutsch keine Artikel dazu. Nur auf Belgisch, auf Flämisch. Und die hat die dann vorhin gelesen und hat mir live WhatsApp Voicemails reingeschickt. So 12 oder so. Naja, auf jeden Fall muss er da wohl relativ schlechte Berater gehabt haben. Hat sich irgendwie so ein paar zwielichtige Gestalten geholt, die ihm gesagt haben, das ist der Deal deines Lebens, kauf das Ding. Sägewerk in Litauen. Und die Sache ist halt richtig baden gegangen. Eddie meinte dann nachher irgendwie so, ja, da waren irgendwie so die Mafia im Spiel da und deswegen konnte ich die Gewinne davon nicht mittragen und so weiter. Er hat aber auch einen belgischen Partner da gehabt, der meinte so, ja, ist alles Schwachsinn, einfach komplett dämlich gewirtschaftet da drüben, hat einfach gar nichts eingebracht, ist dann pleite gegangen. Dann hat er irgendwie im selben Konglomerat nochmal dieses polnische Werk empfohlen bekommen, hat das auch gekauft. Da ist dann aber auch gar nicht so richtig gelaufen, das ist nur ein Jahr gedauert. Aus dieser polnischen Zeit gibt es nur noch die Geschichte, dass er da mal irgendwo in der Wirtschaft verprügelt wurde, weil er zu viel Zigaretten geschnorrt hat die ganze Zeit. Ja, man merkt schon, also die Plankerts haben auch immer noch ein Sägewerk in Belgien, in den Ardennen. Das ist ein witziger Typ und eine witzige Familie. Und du hast schon angesprochen, es gab eine TV-Show dazu, die Plankerts, Reality-Doku-TV, eben über dieses Sägewerk, die haben so ein Bed and Breakfast da meinte Eise auch, die kannte das, das ist richtig gut, da sollte man auch mal hin, also die machen das richtig gut und dann in dieser Beschreibung, da war so eine Rezension von dieser Show, die ich gefunden habe, stand so, ja, es ist einfach, zieht's euch rein, es ist richtig geil, das ist einfach diese Family und die strugglen die ganze Zeit, dass sie nicht bankrott gehen, aber auf eine super sympathische Weise. Und die ganze Familie arbeitet mit. Und jetzt gibt's eine neue Reality-Show mit den Plankerts. Und zwar haben sie sich jetzt ein Schloss in Frankreich gekauft und renovieren das zu 11.
Davon habe ich gehört.
Die ganze Family Plankerts.
Das ist neu. Geil.
Richtig
auch
gut.
Jetzt hier so die noch aktiven Fahrer?
Okay. Ja, nee, ich glaube eher so die Kinder von Eddie und Cousinen und so weiter. Ich weiß gar nicht, das könnte man eigentlich mal rausfinden. Jetzt, Paul, du hast das angesprochen, da bin ich nämlich gar nicht drauf gestoßen, dass es da jetzt noch aktive Profis auch gibt aus der Familie.
Ja, genau, bei Bies Plankert, dann gibt es noch einen anderen Plankert, der fährt auch irgendwo. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3, die Profis sind gerade aktiv.
Ja.
Baptiste Plankert, überragender Fahrer, hat nämlich mal das beste Rennen aller Zeiten gewonnen, rund um Köln.
Ah.
Gegen Chili im Sprint.
Es gibt noch eine letzte Information zum Thema Holz, oder was Pfingsten, ja scheinbar eine große Rolle in der Familie Plankert spielt. Nämlich hat dann 2015 Eddie nochmal, der ja mittlerweile also heutzutage 61 ist, einen Stundenweltrekord auf einem Fahrrad aufgestellt. Das Fahrrad war aus Holz. Und ein Werkstück aus der lokalen Berufsschule wog 30 Kilo. Und auf dieser Art von Fahrrad ist er dann irgendwie 12 Kilometer in einer Stunde auf einer Bahn in Belgien gefahren. Das Ganze wurde ihm aber dann leider offiziell aberkannt, weil die Bahn nicht den Richtlinien der Weltrekorde entsprochen hat. Aber auch geil, kann man sich schon wieder vorstellen, so wie die Berufsschule da die Holzwerkarbeiter ausbildet und natürlich Familie Plankert da gute Kontakte hin hat und direkt gefragt wird. Ja, er macht auch noch, seit 2008 richtet er auch noch so eine Challenge, Eddie Plankert, das ist ein Juniorenrennen aus, findet auch jedes Jahr statt, da hat auf jeden Fall auch noch guten Bezug da zum Radsport. Jo, das war's mal wieder. Mal gucken.
Aber geile Family, also können wir echt mal zur nächsten Folge raussuchen, wie da die Verzweigungen sind, weil ich finde das mega interessant. Das hat mir nämlich Weise erzählt, vielleicht kann ich Philipp dazu auch mal fragen, weil der wusste nämlich auch schon was über die Reality-Show da mit dem Schloss. Und meint, es muss wohl ziemlich gut sein.
Hätte das so gerne, so mal mit Untertiteln und so weiter, aber das kriegst du halt nicht rein hier.
Ich musste gerade wieder an den Film denken, den habe ich hier schon mal, glaube ich, ganz am Anfang des Podcasts, also schon ein bisschen was her, empfohlen. Die Beschissenheit der Dinge heißt er auf Deutsch. Es ist auch über so eine belgische Familie. Die Story hat eine leichte Verbindung mit dem Radsport, weil die während der Tour de France immer die Tour des Saufens spielen und dann bei Bergetappen eben auf hochprozentiges umsteigen und sonst bei den Sprintetappen eher mit Bier dabei sind. Und irgendwie erinnert mich, also da, als ich das damals schon gesehen habe, hat mich das schon an die Plankert so ein bisschen erinnert. Mit Baptiste Plankert bin ich zumindest auch lange Zeit Rennen gefahren. Der kann auch irgendwie alles so ein bisschen. Hat auch eine krasse Karriere irgendwie.
Der hat die Europe-Tour mal gewonnen.
Hat die Europe-Tour mal gewonnen, ist aber auch schon für alle Kategorien gefahren. Also der ist PKT gefahren, der ist CKT gefahren, der ist dann in die World Tour gewechselt, wieder zurück in den Kontinent. Also der so eine Achterbahnkarriere hingelegt und ich glaube aber auch bei jedem Rennen der Europe Tour tatsächlich schon mal irgendwie unter den ersten 10 gewesen, so im Laufe seiner Karriere. Also
ich glaube, das eine Jahr, als er die Europe Tour gewinnt, das war auch in dem Jahr, wo er rund um Köln gewinnt, war das, da war er, glaube ich, bei fast jedem Radrennen Top 5 oder Top 10. Also wirklich fast unausgeschlossen. Ja, das ist krass einfach, ja. Und der ist dann, immer wenn er in die höheren Kategorien gegangen ist, ist er nicht gut gefahren. Er hat meistens nur ein Jahresverträge gehabt und ist dann wieder runter, KT oder PKT und da wieder gut gefahren.
Ja, irgendwie hat er, also ich fand das krass, dass er nicht so das, anscheinend nicht so das Niveau für die World Tour hatte, aber so in dem Ding da drunter einmal einer der Besten war. Also
das war so
ein bisschen wie Nico Eckhout.
Ja. Nico Eckhout.
Noch, ne? Nico Eckhout hat, glaube ich, schon bei jedem Radrennen der Welt irgendwie mal unseren ersten drei.
Ey, das ist vor allem so, als ich damals die ersten Mal in Belgien gefahren bin, da waren World Tour-Fahrer am Start. Da standen, keine Ahnung, Tom Boon am Start, dann irgendwie noch ein paar andere Größen. Und dann kam Nico Eckhout, ne?
Ja.
Und der war einfach der König von allen, Mann. Der konnte machen,
aber jeder hatte auch Schiss vor dem.
Ja,
weil Nico Eckhout.
Rambo.
Genau. Rambo. Der hatte ich nämlich auch mal ganz gut von der Straße gefahren, dann, wenn Ende keiner geguckt hat.
Ja, das ist ein geiler Typ gewesen, ey.
Ja, so geil fand ich ihn jetzt nicht, aber.
Ja, doch. Also,
schon irgendwie beeindruckend, dass er halt wirklich bei jedem Rennen, was man dann so als Jungprofi in Belgien gefahren ist, hast du irgendwie so. Kriegst du dann so am Tag vorher das Programm.
Und überall steht da drin. Den
technischen Leitfaden. Und irgendwann in den letzten 100 Jahren war Nico Eckhout mal unter den ersten drei bei diesem Radrennen. Und das ist schon irgendwie krass, ne?
Oder hat's gewonnen?
Ja, ist tatsächlich so. Und der war halt auch einfach schon uralt, ne? Als man mit dem gefahren ist. So wie so eine Schildkröte irgendwie sah der auch aus.
Eine Schildkröte,
so eine,
geil.
So eine Lederhaut hatte der schon.
So Sonnenstudio-mäßig. Peter van Petteren.
10 Millionen Kilometer unter. Der ist, glaube ich, noch nie Rolle gefahren. Der ist immer nur draußen. Der hat schon so einen eingebrannten Tag.
Der hat angefangen mit Radfahren, da gab es noch gar keine Rolle.
Also, da gab es noch gar kein Fahrrad.
Da gab es die Sonne noch nicht. Ja, das würde mich ganz ehrlich hier.
Was macht Nico Eckhout?
Was macht eigentlich Nico Eckhout?
Das finde ich raus.
Ja, das würde ich auch interessant finden.
Ich würde 5 Euro draufsetzen, dass er eine Fritteur irgendwo in Belgien, auch mindestens in seinem Imperium.
Wer weiß, was macht Nico Eckhout?
Nee, der war sogar der hat auch Immobilienmakler und sowas, ist der, glaube ich, auch noch. Oder hat so Immobilien.
Ja?
Ja, irgendwie sowas. Irgendwas, keine Ahnung.
Ja, stell dir mal vor, ne, du bist Belgier und kommst so zu einem Termin, so einem Besichtigungstermin, und dann kommt Nico Eckhout und natürlich kaufst du das direkt. Also,
du musst
freust dich einfach so, dass Nico Eckhout da steht und dir die Wohnung verkaufen will, dass du einfach ihm auch mehr Geld dafür gibst.
Nee, also ja, weil ich nicht sonst auch boxt einfach.
Okay. Nein, weil du als Belgier den mit Sicherheit halt schon einmal in deinem Leben bei einem Radrennen am Start standest oder als Zuschauer zumindest dabei warst und Nico Eckhout hast du da gesehen und das war einfach der König für dich. Ja. Krass.
Gut.
Würde ich jetzt mal gerne, schreibe ich hier nochmal eine E-Mail.
Ja, schreib mir eine E-Mail.
Gib da meine Anfrage für was macht eigentlich.
Ja, bei den Plankerts versuche ich mal was rauszufinden. Würde mich nämlich mal interessieren.
Mit welcher, es gibt ja nicht so eine deutsche Radsportfamilie, oder?
Nee, ich habe gerade dran gedacht, wir haben das letzte Folge erfunden. Die Polizeiserie mit John Degenkolb, Toni Martin, Stefan Schäfer und wer war Marcel?
Jonas Rutsch ist noch dabei.
Ja, Jonas
also,
Rutsch.
Einige, Marcel Huberts jetzt hier auch als KTV-Fahrer, Marcel Barth. Es gibt einige Radsportler in Deutschland, die in den letzten Jahren die Sportfördergruppe der Polizei durchlaufen haben. Das könnte man machen, tatsächlich so. Harry und Toto, oder wie hieß
er? Toto und Harry, Anzeige ist raus.
Ja, sowas. Oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre so ein Big Brother Haus mit allen ehemaligen Team Telekom-Fahrern.
Auch der Hammer. Da findet man ja immer mal wieder Fotos. Unsäglich. diese Zeit. Mit Rudolf Scharping ja. noch. Was macht eigentlich Rudolf Scharping?
Das würde mich auch mal gerne interessieren.
Das kannst du auch mal recherchieren, was der...
Der ist amtierender Präsident noch,
ne? Der ist noch aktiv, ja. Ist noch, lebt noch.
Völlig verschollen, nie mehr gesehen.
Unfassbar. Gut, Teutenbergs übrigens, Radsportfamilie. Da weiß man, ja, auch, ja. Da weiß man auch mal nicht, in der wer zu wem gehört.
Aber ich glaube nicht, dass die irgendwie ein Sägewerk oder sowas Kurioses haben.
Das weiß man nicht.
Hey, das wäre aber geil.
Aber das wäre bestimmt, das wäre schon eher so Richtung Dokumentation, weil die sind ja auch noch alle im Radsport aktiv irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Also der eine hat einen Radladen, Lars Teutenberg arbeitet beim Team Canyon SRAM. Ina Yoko ist sportliche Leiterin.
Bei Trek, ne?
Genau.
Die Kinder fahren alle irgendwie Rad.
Die Kinder fahren alle Rad. Ja. Vielleicht ist das dann tatsächlich die bekannteste Radsportfamilie Deutschlands?
Ja, definitiv. Und die.
Oder vergessen
die, die größte halt einfach auch, oder?
Ja, danach kommen dann die Klemmes.
Stimmt. Ah ja, genau.
Der Klemme-Clan.
Der Klemme-Clan.
Clan-Strukturen aus Bielefeld.
Ja.
Von Klemme habe ich die Nico Eckhout-Geschichte auch. Der ist mal in Güllegraben gefahren worden von Nico Eckhout.
Stimmt.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Da weiß man, wie ich vorbeigefahren bin. Ja, da kam er rausgeklettert, komplett voll mit Scheiße.
Was übrigens eben bei belgischen Rennen öfter mal passiert ist, das hat mir Linus auch mal erzählt, dass ihm das beim Rennen passiert ist. Er sei gestürzt, auch in so einen, einfach in Graben rein. Und dieser Graben war halt voll mit Gülle. Und er ist aus diesem Graben wieder rausgeklettert. Und sein sportlicher Leiter, der stand dann da schon mit dem, er war glaube ich sogar in der Spitzengruppe oder so, stand dann da und er meint so, ja, was soll ich jetzt machen oder so, der ist ja keine Ahnung, fahr irgendwo hin, wo du dich waschen kannst, aber hier steigst du jetzt auch nicht ein, hat die Tür wieder zugemacht und weitergefahren, also was machst du da auch, ganz ehrlich, wenn Paul, jetzt du, stell dir mal vor, als sportlicher Leiter sitzt du da und dann siehst du deinen Fahrer so von oben bis unten voll mit Gülle aus dem Graben. Ich würde auch einfach vorbeifahren.
Ja, nee.
Noch so, hier so ein paar Wasserflaschen rauswerfen. Hier, wir sehen uns im Hotel.
Ja, New Number. Je nach Zustand des Fahrers auf jeden Fall, ja.
Ja, weich gefallen ist er.
Ja.
Ja, ansonsten werde ich, kurz Ausblick, nächste Woche, da habe ich jetzt heute, muss ich nochmal schieben, werde ich nächste Woche nochmal die kleine Info zur zum hoffentlich bald Albert-Richter-Radstadion in Köln geben. Das ist bei uns ja zumindest in den sozialen Medien, in der Radsportszene ein größeres Thema. Ich nächste Folge mal kurz durchinformieren.
Gibt's auch da eine kommt ein Deckel drauf, ne?
Petition. Ja, ich hoffe.
Ja, doch, ist doch, das ist doch ja. Schon beschlossen.
Top.
Also für hier Rhein-Ruhr-Olympiade oder sowas, ne? Haben wir wieder eine geschlossene Radrennbahn in Köln. 6-Tage-Rennen.
Jo. Boys.
Tschüss.
Dann sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ciao, Leute.
Ciao, bis dahin. Kakao.